Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz und ich bin hier im Studio mit Maren Schönfeld, so wie in der letzten Folge auch. Wir sind bei Folge 260 im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 198. Geht um das Thema kreatives Schreiben und diese Folge wird sicherlich etwas länger. Und wir wollen vor allen Dingen nochmal davor warnen, es ist die Abgrenzung zum professionellen Schreiben, die kommt dann später. Kreativschreiben ist erstmal für sich und vielleicht dafür, dass man das dem einen oder anderen Freund oder Bekannten mal zeigt und sich darin übt. Behalten Sie das bitte im Kopf, es ist nicht das professionelle Schreiben gemeint in dieser Folge. Folge 2, dein Leben, deine Geschichte, Annäherung ans autobiografische Schreiben. Ja, und habe ich sowas gemacht? Ja, meine Romantrilogie, die hat in der Tat ein bisschen was mit autobiografischem Schreiben zu tun. Warum ich das gemacht habe, werde ich gleich nochmal ganz kurz erläutern. Und Maren, du hast doch vielleicht eine Frage vorbereitet, ja?
Ja, lieber Ralf, ich freue mich, dass ich wieder bei dir bin, möchte ich erstmal sagen. Und ich habe eine Frage vorbereitet, möchte aber gerne vorausschicken, einmal die Intentionen, warum wollen Menschen autobiografisches aus ihrem eigenen Leben schreiben? Ganz oft ist das nämlich ein Impuls von außen. Die Familienangehörigen, die Enkelkinder oder die Freunde sagen, Mensch, schreib das doch mal auf, wir wollen das gerne hier mal lesen und wenn jemand mal nicht mehr auf der Welt ist, möchte man es auch noch lesen. Das ist ein ganz starker Wunsch. Es gibt aber auch den Wunsch, beispielsweise eine Chronik eines Ortes zu schreiben. Das habe ich auch schon einige Male in meinen Kursen gehabt, dass man eine ganze Reihe Ordner schon gesammelt hat, um eine Chronik zu schreiben und die eigene Beziehung dazu. Nun komme ich aber wieder zurück, Ralf, zu deiner Trilogie Großstadtoasen, die wir ja schon in den Podcast-Folgen 153 und 154 besprochen haben. Diese Trilogie trägt ja auch autobiografische Züge. Was hat dich denn angetrieben, die Trilogie zu schreiben?
Ja, das sind ja Geschichten aus den 1980er Jahren, meinen Druckereijahren, 8 Jahre lang Druckerei geleitet. Das liegt nun schon lange zurück, über 30 Jahre. Nun bin ich in zweiter Ehe verheiratet und meine Frau hat mich immer wieder mal nach solchen Begebenheiten gefragt und ihre Frage war vor allen Dingen da, wie kann es eigentlich sein, dass ihr von euren Büchern wirklich 250.000 verkauft habt, dass das so ein großer Erfolg war und dass das dann vorbei war, das waren diese Märchenbücher, da hat sie mehrfach nachgefragt. Nun ja, und da habe ich gedacht, ach, ein kleines Büchlein für Freunde könnte es werden. Erst waren es wirklich nur Stichworte in einem geschenkten karierten Notizbuch, dann sortierte sich die Unordnung und es entstand eine inhaltliche Gliederung. Bedingt durch meine Referententätigkeit wurde es zu einer Art, ach ja, unterhaltsamer Sachbuchgeschichte. Und gewürzt habe ich es mit skurrilen Persönlichkeitsbeschreibungen und Details. Natürlich, und das ist sehr wichtig für mich, unter Wahrung des Urheberschutzes der jeweiligen Person.
Das sind wichtige Punkte und auch eine interessante Herangehensweise. Was würdest du denn jemandem empfehlen? Wie sollte man sich vorbereiten auf ein autobiografisches Projekt?
Ja, das ist jetzt sehr subjektiv. Ich habe das so gemacht, zwischendrin habe ich in meinem Notizbuch immer einige Seiten freigelassen. Vieles habe ich erneut gelesen und dann ergänzt. Ich habe immer handschriftlich gearbeitet, aber überwiegend Stichworte. Und gelegentlich, wenn ich mir sehr unsicher war oder auch nur mal so eine ganz grobe Idee hatte, habe ich mit Bleistift gearbeitet und Radiergummi. Ach ja, ich formuliere in der Tat beim handschriftlichen Schreiben nur weniges aus. Das ist aber meine Besonderheit. Ob ich das empfehlen kann? Eher nein. Und warum habe ich es aber dennoch gemacht? Für mich, der ich den eigentlichen Text in mein iPad diktiere und somit kein einziges Wort tippen muss und der Text sofort digital vorliegt, ja, für mich ist das ideal. Ah, das geht aber nur, weil ich rund 40 Jahre lang Diktiererfahrung habe. Das heißt, ich hatte schon sehr früh nach dem Studium mal eine Sekretärin, die für mich nach Diktat gearbeitet hat und das habe ich dann etliche Jahre auch so gehandhabt und irgendwann war die Software so weit, dass sie das ganz toll konnte. Ach ja, und ich habe parallel dazu ein Fachbuch gelesen über die Fallstricke der Erinnerung, sodass mir immer wieder bewusst wurde, dass ein Teil meines Textes lückenhaft, falsch oder auch zu weichzeichnend ist. Das ist ja häufig so mit der Erinnerung.
Also Ralf, mit deiner Herangehensweise des Diktates nimmst du dir ein bisschen die Möglichkeit, mit der Hand zu schreiben. Da bin ich ja ein großer Fan von, mit der Hand schreiben. Aber wie man auch immer herangeht, Struktur ist tatsächlich das A und O. Autobiografie besteht aus Recherche und Erinnern. Recherche für das eigene Leben besteht erstmal daraus, dass man Verwandte befragt, aber auch Medien aus der entsprechenden zeitlichen Epoche liest. Recherche allgemein nämlich betreibt, was passierte in der Welt während der fraglichen Epoche. Denn die Autobiografie wird bedeutend interessanter für Leser, wenn die individuelle Geschichte mit Zeitgeschehen angereichert wird, das Leser auch kennen. Also die Frage, was hat man an bestimmten prägenden Daten gemacht? Der Tag der Wende oder andere prägende Daten der Zeitgeschichte. Das kann auch eine gute Struktur sein. Erinnerungen sollte man sammeln, Briefe, Fotos und das Ganze vielleicht ein bisschen grob vorsortieren, bevor man sich dann weiter heranmacht. Ralf, wie hast du das denn gemacht?
Ja, ich habe in der Tat auch ungefähr so einen Stapel von 100 Fotos durchgeguckt. Ich habe bei Band 1 meiner Romantrilogie eine Rohversion geschrieben und an einige der damals Beteiligten geschickt. Und da kamen wirklich sehr hilfreiche Ergänzungen und auch kleine Streichungswünsche. Das war für mich wirklich so eine Art Korrektiv. Es kamen auch die Wünsche darum, bitte erwähne mich nicht. Aber da kommen wir gleich noch zu. Bei Teil 2 und 3 hatte ich jeweils rund 20 Erstleser, überwiegend aus der Szene. So konnte ich einigen Spuren genauer folgen, als ohne deren Anmerkungen, und das waren für mich alles kritische Freunde. So habe ich mir auch die Frage gestellt, die du, liebe Maren, sicher kennst: Muss alles, was ich aufschreibe, stimmen? Muss es der Wahrheit entsprechen? Mein Zwischenergebnis war: Es muss sich gut und spannend lesen und fantasievoll nachvollziehbar sein, auch wenn Teile geflunkert, aber durchaus witzig sind. Niemand, und das war mir sehr wichtig, niemand wurde bloßgestellt, da keiner erkennbar war oder mit Klarnamen genannt wurde.
Gerade wenn der Wunsch besteht, für die Familie etwas aufzuschreiben, kommt diese Frage sehr schnell: Muss alles stimmen? Muss ich die Wahrheit sagen? Muss ich alles lückenlos schreiben? Ich möchte dazu gerne einen kleinen Abschnitt aus meinem Buch Schreib einfach, erschienen im Verlag Expeditionen in Hamburg, vorlesen. Aus dem zweiten Kapitel, das sich mit dem autobiografischen Schreiben beschäftigt. Natürlich kannst du einiges dafür tun, dass in deiner autobiografischen Geschichte alles stimmt. Du kannst Zeitzeugen befragen und für allgemeinere Informationen in Archiven und im Internet recherchieren. Hast du schon mal deine Familienmitglieder nach einem besonderen Ereignis eurer gemeinsamen Vergangenheit befragt? Wenn ja, weißt du, dass es immer mehrere Versionen derselben Geschichte gibt. Denn unser Gedächtnis ist nicht so zuverlässig, wie wir glauben. Es verdrängt unangenehme Erlebnisse und schmückt andere aus. Im Rahmen des Forschungsgebietes der Fails Memories werden Experimente mit Probanden durchgeführt. So wurden ihnen zum Beispiel von Experten Fotos gezeigt, auf denen der jeweilige Proband als Kind auf einer Heißluftballonfahrt zu sehen ist. Das Kinderfoto war aber, was der Proband nicht wusste, erst nachträglich per Computer in das Bild eingebaut worden. Die Hälfte der Befragten gab an, sich an die spannende Ballonfahrt zu erinnern, schilderte sogar detailliert dieses Ereignis, das er oder sie gar nicht erlebt hatte. Die amerikanische Gedächtnisforscherin Elizabeth Loftus hat umfangreich zu dem Phänomen Fails Memories geforscht und anhand zahlreicher Beispiele belegt, dass unsere Erinnerung immer verfälscht ist. Für deinen autobiografischen Text geht es also nicht darum, die Erlebnisse wahrheitsgetreu zu schildern, sondern auf der Basis deiner Erfahrungen und Erkenntnisse einen literarischen Text, etwa eine Erzählung, zu schreiben. Diese Erkenntnis ist erleichternd, denn du kannst dich von dem Anspruch verabschieden, alles minutiös, lückenlos, chronologisch und der vermeintlichen Wahrheit entsprechend korrekt zu schildern. Natürlich kannst du, sofern vorhanden, deine Tagebücher zu Hilfe nehmen, dich aber in der Verarbeitung auch wieder von deiner dort festgehaltenen Wahrheit lösen. Das heißt also, Erinnerungen sind subjektiv, auch wenn wir sie als Wahrheit empfinden. Autobiografisches Schreiben ist eine subjektive Konstitution und Fiktion, wie Günter Waldmann es in seinem sehr lesenswerten Buch Autobiografisches als literarisches Schreiben erklärt. Er sortiert Autobiografien übrigens nicht als Sachbuch ein, sondern als fiktive Literatur. Die eigenen Erlebnisse kommen zusammen mit zeitgeschichtlichen Ereignissen und Abschnitten. Ralf, wie siehst du das in Bezug auf die Bände 2 und 3 deiner Großstadtoasen?
Ja, die Personen müssen geschützt werden. Namen, Alter, Ort und Geschlecht habe ich geändert. Ich habe Unwichtiges weggelassen und Fantasievolles ergänzt. Das waren für mich einige der Mittel zur Zielerreichung. Und Tatsache ist, bei einigen Lesungen habe ich gemerkt, die haben sich nicht wiedererkannt. Und das war genau mein Ziel. Maren, ich habe an dich aber auch eine Frage. Was bewirkt das autobiografische Schreiben außer eben dem Festhalten von Ereignissen? Was bewirkt das noch?
Das ist eine sehr gute Frage und sehr wichtig, vor allem vor dem Hintergrund, dass wir uns hier mit dem kreativen Teil des Schreibens und nicht mit dem druckfertigen Produzieren von Büchern beschäftigen. Denn der Aspekt der Klärung, der Hilfe, der Selbsttherapie, das ist ein sehr wichtiger Aspekt für die Schreibenden. Für mich ganz besonders, da ich mit chronischen Schmerzen lebe, und mir durch das Schreiben sehr, sehr viel selbst helfen konnte und helfen kann, damit zurechtzukommen. Für diejenigen, die sich für Poesietherapie interessieren, empfehle ich das Buch Poesie und Therapie von Hilarion Petzold und Ilse Ort. Auch die Ereignisse anderer Menschen festhalten, wie ich zum Beispiel Kriegserlebnisse meiner Großmutter nach ihren Erzählungen literarisch verarbeitet habe, kann helfen, solche Dinge zu verarbeiten oder auch festzuhalten für die Nachwelt. Leserinnen und Leser biografischer Texte profitieren von Informationen über Familiengeschichte, über Orte und erfahren auch Hilfe durch Lesen, weil sie sich wiederfinden in Personen der Biografie, die sie lesen. Wir kennen das auch von Romanen. Der Fachbegriff ist Bibliotherapie, das heilsame Lesen. Wir kennen das, dass wir uns identifizieren mit bestimmten Romanfiguren und es uns irgendwie gut geht, wenn wir bestimmte Bücher lesen. Also ist Lesen auch heilsam und Schreiben ist auch heilsam. Und das ist für mich in der Autobiografie auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Den Fachbegriff Bibliotherapie kennen sicherlich nur wenige, aber er ist ein ganz toller Begriff. Maren, hast du zum Schluss noch ein paar ganz praktische Tipps, wie man starten kann?
Ja, die habe ich tatsächlich. Ich würde mal aus meinem sehr praxisorientierten Buch Schreib einfach ein bisschen zitieren. Man kann zum Beispiel die Gedichtform Abecedarium verwenden. Das macht man so, dass man das ABC senkrecht untereinander schreibt und zu jedem Buchstaben ein Wort. Es hilft sortieren, denn was da drin steht, ist jetzt gerade dran. Das klappt auch für Themenbereiche oder für Zeitabschnitte. Also man kann ein Abecedarium über die eigene Jugend schreiben, man kann ein Abecedarium über die Urlaubsreise schreiben oder über die Lieblingsgerichte. Man kann immer wieder mit neuen Abecedarien Struktur und Ideen sammeln. Fragmente sammeln ist auch eine ganz gute Sache. Das bedeutet, nicht linear zu schreiben, von der Geburt bis zum Jetzt-Zeitpunkt, sondern wirklich aufschreiben, was gerade einfällt. Wir sind hier im kreativen Bereich. Das heißt, wir können auch kreuz und quer loslegen und sollten das auch. Denn die Erfahrung zeigt, je mehr Fragmente man aufgeschrieben hat, desto mehr Erinnerungen kommen auch. Ich würde diese Fragmente sammeln, nur eine Szene, ein paar Sätze, würde sie dann zur Seite legen und würde so weitermachen, bis ein bestimmter Fundus da ist. Und so, wie du, Ralf, es vorhin gesagt hast, dann würde ich diesen Fundus ein bisschen sortieren und schauen, wohin einen das bringt. Es ist sehr zu empfehlen, maximal 15 Minuten zu schreiben, um nicht in Problemthemen oder in der Vergangenheit total zu versinken. Und es ist auch zu empfehlen, nach dieser Schreibphase was ganz anderes zu machen, also vielleicht spazieren zu gehen oder die Wäsche zu bügeln, irgend so etwas, was einen komplett wieder wegbringt. Ich empfehle auch, eine Zeitlinie anzulegen, dass man sich bewusst macht, in welchem Zeitraum soll das eigene Projekt stattfinden. Auch dazu gibt es in meinem Buch eine konkrete Anleitung. Ralf, ich würde gerne noch wissen, wie du eigentlich mit der Trilogie angefangen hast. Du hattest ja auch jede Menge Sachinformationen zu strukturieren.
Ja, in Teil 1 dieser zwei Podcast-Folgen habe ich das schon angedeutet. Nach den Sachinformationen musste ich den Dreh zur spannenden Story finden. Ich war schon auf dem richtigen Weg, aber der Kick kam durch eine der Erstleserinnen, die eine sehr erfahrene Drehbuchautorin und absoluter Filmnerd ist. Sie hat mir ein paar sehr spannende Ergänzungen in den Text hineingezaubert und Teile umsortiert. Beispielsweise 10 Zeilen des Schlusses ganz an den Anfang von Band 3 gestellt. Genial. Ja, und erst ganz am Ende habe ich das fiktionale Thema meiner Romantrilogie erkannt und musste danach noch einiges streichen oder ergänzen.
Daran kann man auch sehen, wie wichtig es ist, dass andere Leute mitwirken, gegenlesen, Feedback geben und schließlich auch professionelles Lektorat erfolgt. Das ist sehr wichtig. Wie lautet denn dein Motto in einem Satz zu den Großstadtoasen?
Die heilende Kraft von Freundschaft.
Das ist ein sehr schönes Motto, gefällt mir gut. Ich möchte jetzt gerne zum Schluss einen ganz praktischen Schreibimpuls geben für unsere Hörerinnen und Hörer, der alle drei Elemente des autobiografischen Schreibens in sich vereint. Diesen Schreibimpuls gibt es auch in meinem Buch und damit können Sie, wenn diese Folge zu Ende ist, sofort anfangen. Kochen Sie sich einen schönen Tee oder Kaffee, setzen sich hin und dann befassen Sie sich mit dem Familienessen. Du kannst jetzt eine kleine Geschichte schreiben. Lehne dich erstmal zurück und denke darüber nach, wie in deinem Elternhaus gegessen wurde. Saßen alle zusammen am Esstisch? Wer saß mit dir am Tisch? Oder aß jeder allein? Wurde selbst gekocht oder Essen bestellt? Im zweiten Schritt wählst du eine besondere Mahlzeit aus, an die du dich erinnerst. Es kann ein Weihnachtsfest sein, ein besonders schönes oder auch ein ganz schreckliches Essen. Nun beginne mit deiner Szene. Beschreibe zunächst mit allen Sinnen, wie ein Essen üblicherweise ablief. Du kannst auch wörtliche Rede einbauen. Komm dann zu der besonderen Mahlzeit und beschreibe auch sie mit allen Sinnen. Schließlich beschreibe, wie es dir dabei ging und was für dich besonders eindrücklich war. Zuletzt reflektiere darüber, was du daraus gelernt hast oder wie es dich geprägt hat und beende mit diesen Gedanken deinen Text. Mach eine kleine Pause und lies dir die kleine Erzählung noch einmal durch und identifiziere die drei Elemente des autobiografischen Schreibens, nämlich die Zusammenfassung, das ist das, wie es immer war, die Szene, das ist das besondere Ereignis und die Reflexion, was dich bewegt hat. Zusammenfassung, Szene, Reflexion sind maßgebliche Bausteine der Autobiografie und du kannst all deine kleinen Szenen, die du geschrieben hast, auf diese Elemente prüfen. Fehlt eins, solltest du die Szene noch gründlicher ausarbeiten. Und sollte es in deiner Familie kein gemeinsames Essen gegeben haben, stell dir einfach vor, wie es gewesen wäre, wenn es an einem Tag plötzlich eins gegeben hätte. Und fabulier mal schriftlich drauf los, wieso ein Essen verlaufen wäre und was es für dich bedeutet hätte.
Ja, ganz herzlichen Dank, Maren Schönfeld. Man merkt, du bist ein sehr erfahrener Schreibcoach und bringst das wunderbar rüber. Mir kamen sofort Filmszenen in den Blick. Ich werde jetzt nicht die Filme erwähnen, aber vielleicht ging es Ihnen ähnlich. Ja, wir werden wahrscheinlich in einem späteren Podcast in einigen Monaten auf die Methoden des professionellen Schreibens jenseits des Autobiografenschreibens eingehen. Ich kann noch nicht genau sagen, wann das sein wird, aber Maren, du bist wahrscheinlich mit dabei. Ich bedanke mich bei dir sehr, sehr herzlich fürs Kommen. Hast du vielleicht noch einen Schlusssatz?
Ja, ich danke dir auch sehr herzlich für die Einladung. Mache immer gerne mit dir Podcasts, kann mich dran gewöhnen und freue mich dann auf das nächste Mal im nächsten Jahr.
Mein Schlusssatz wäre, schreib einfach. Das ist der Titel deines Buches. Ja, nächste Woche die Folge 261 im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 199. Dann haben wir auch schon 5 Jahre hinter uns. Denn Sie wissen, ein Jahr hat 52 Wochen und 5 mal 52 sind genau 260. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören. Kommen Sie gut durch diese Woche und empfehlen Sie gerne diesen Podcast weiter. Nochmal Dank an Maren Schönfeld. Auf Wiederhören. Bis dann.